In unserer heutigen Sendung, jeder kennt das, alle Jahre wieder, hat in der Vorweihnachtszeit die Nächstenliebe Hochkonjunktur. Hungersnöte in Afrika und anderswo, Behinderte, Alte, ganz gewöhnliche Jammergestalten und Habenichtse auswärts oder gleich um die Ecke daheim lösen zahlreiche Spendenaktionen aus und halten derzeit Heer für Sternstunden der Mildtätigkeit und Hilfe. Dass alljährlich zig Millionen Leute auf dem Globus hungern oder verhungern, das ist jedem bekannt. Und auch die Tatsache ist bekannt, dass sich daran nichts ändert. Mit oder ohne Sammelbüchse wird dem moralischen Bewusstsein hierzulande in Erinnerung gebracht, dass das Schicksal jeden treffen kann, dass der Teufelskreis der Armut wieder mal sein Opfer fordert oder wahlweise, wie gut wir es hier haben mit unserem Luxusleben im Vergleich zu den Armen in der dritten Welt, weshalb man für die, denen es wirklich schlecht geht, etwas abgeben soll. Bis hierher hat also eine glatte Absage an jede Ermittlung der Gründe von Not und Elend, klare Absage daran. Vielmehr wird mit beispielloser Sturheit alljährlich auf das Elend der Welt geblickt, der Hunger bekämpft und trotz aller Hungerbekämpfungsmaßnahmen und Spenden das Fortdauern dieses beklagenswerten Zustandes konstatiert. Dass dem guten Willen der edlen Spender und Menschenfreunde die Anlässe zum Helfen und Spendieren nie ausgehen, darüber will niemand kritisch werden. Deshalb von unserer Seite ein paar Denkanstöße, warum Hungersnöte und Reichtumsproduktion zusammengehören. Uwe.
Ja, einschlägigen Berichten kann man entnehmen, dass etwa 35.000 Menschen, vorwiegend die in der südlichen Hemisphäre, verhungern. 35.000 Menschen täglich. Und das liegt nicht daran, weil es irgendwo an Lebensmitteln fehlen würde. Das sagen nicht wir jetzt, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das sagt der Welternährungsfonds, die UNESCO und andere zuständige Organisationen. Diese Organisationen sprechen das als Tatsache immer wieder einmal aus. Es gibt auf dem Globus genug Lebensmittel für alle und im Bedarfsfall wäre auch noch eine Ausweitung der Produktion möglich. Die Produktionsmethoden sind so weit entwickelt, die Produktivität ist so hoch, dass es geradezu lächerlich ist, wenn dann noch immer mal wieder irgendein Naturphänomen, zu viel oder zu wenig Regen, für den Hunger verantwortlich gemacht wird. Das Problem ist auch nicht, dass die Lebensmittel nicht dort sind, wo gehungert wird. Im Gegenteil, es kommt vor, dass Tausende verhungern, während die Lebensmittel sogar in ihrer Nachbarschaft vorhanden sind. In gut gefüllten und ebenso gut gesicherten Lagerhäusern. Den Grund, warum diese Leute verhungern, kennt jeder. Sie haben kein Geld, um sich das Nötigste zu kaufen. Dasselbe gilt im Übrigen auch für das Wohnen, die medizinische Versorgung und die Bildung und andere Dinge mehr. Aber bei den Lebensmitteln ist das ja immer so eindeutig. Ohne Geld ist ihnen eben alles verschlossen. Dass sie ohne Geld nicht leben können und dass sie zugleich an Geld nicht herankommen, also arm sind und bleiben, hat seinen Grund nicht in einer ungerechten Verteilung des Geldes, weswegen im Übrigen auch die vielen Spenden daran nichts ändern. Es gibt eben nur einen Grund. Und dieser Grund ist die weltweit durchgesetzte Herrschaft des Kapitals.
Ja gut, das wollen wir im Laufe der heutigen Sendung natürlich noch ein bisschen ausführen, was der Uwe da jetzt so lapidar gesagt hat. Also, man kann gleich mal so anfangen. Der Hunger, den die Leute früher erleiden mussten, der war auf ungünstige Naturumstände oder auf unzureichende Produktionsmittel zurückzuführen. Heutzutage sind die Bewohner der Drittweltstaaten damit konfrontiert, dass jedes Lebensmittel, und insbesondere jedes Produktionsmittel einen Eigentümer hat. Einen Eigentümer, der darauf besteht, dass man für seine Ware einen Preis zahlt. Es sind Geschäftsleute aus den Zentren des globalen Kapitalismus. Und die treten mit einem Kapital an, in dem ungleich effektivere Mittel der produktiven Ausbeutung der Natur stecken. Und sie haben die jetzigen Hungerregionen alle daraufhin besichtigt und sich entsprechend über sie hergemacht, welche Gewinne dort zu erzielen sind. Das Interesse dieser Kapitale ist also, inwiefern sich aus einem Kapitalvorschuss ein Kapitalüberschuss herauswirtschaften lässt. Damit haben sie es zu einem absurden Gegensatz gebracht, was der Uwe schon angesprochen hat. Einerseits gibt es eine Überfülle an Lebensmitteln und auf der anderen Seite eine wachsende Masse von Hungertoten. Die Armen dieser kapitalistisch durchorganisierten Welt können sich das Lebensnotwendige nicht kaufen. Wenn sie aber darauf angewiesen sind, sich das zu kaufen, was sie zum Leben brauchen, dann heißt es auch, es fehlen ihnen die Produktionsmittel, um ihren Bedarf zum Beispiel selber zu befriedigen. Grund und Boden, Werkstätten, Maschinen, Rohstoffe, alle Quellen des Reichtums gehören einem Eigentümer und dienen nur dem Zweck, dessen Vermögen zu vermehren. Wenn man aber über die Produktionsmittel nicht verfügt, wenn man über das Land, die Arbeitsinstrumente und so weiter nicht verfügt, kann man auch seine Lebensmittel natürlich nicht selber produzieren. Eine selbstständige Ernährung kommt ohne Verfügung über Land und Arbeitsinstrumente nicht zustande. Und das müssen alle die erfahren, die zum Beispiel versuchen, sich immer noch mit den herkömmlichen Methoden selber zu versorgen, also mit den alten Produktionsmethoden als Kleinbauern oder als Viehhirten. Jahrhundertealte Lebensweisen werden zunehmend unmöglich, weil sie am Eigentum scheitern. Nomaden zum Beispiel können ihre Art der Viehzucht nicht mehr fortsetzen, wenn Grundeigentümer Zäune bauen und Grenzen ziehen oder Staaten Kriege anzetteln und mit ihren Kämpfen den Weg versperren. Oder Kleinbauern, die werden verdrängt und enteignet zugunsten von weltmarktfähigen Plantagen, großflächigen Bergwerken oder Staudämmen, sodass ihnen, also den Kleinbauern, nur noch die schlechtesten Böden zur Bewirtschaftung übrig bleiben. Oder, anderes Beispiel, alteingesessene Kleinhandwerker, die haben keine Chance gegen die industriellen Produkte der Weltkonzerne und können dann oft nur noch, wenn überhaupt, dann in solchen kleinen Nischen wie zum Beispiel der Tourismusbranche weiter existieren. Wer überhaupt noch über irgendwelche Werkzeuge oder Rohstoffe verfügt, hat keine Chance gegen die überlegene Produktion des Kapitals. Also diese ganzen Beispiele, die ich jetzt aufgeführt habe, zusammengefasst. Die herkömmlichen Weisen, sich einen Lebensunterhalt zu verschaffen, die sind alle zerstört worden. Damit kann sich also niemand in diesen Drittweltländern Geld beschaffen. Geld ist nur von denen zu bekommen, die den Leuten gerade ihre Existenzgrundlage unter den Füßen weggezogen haben. Und es ist natürlich dann auch sehr die Frage, ob sie überhaupt die Möglichkeit haben, an Geld zu kommen, also Geld zu verdienen. Darauf kommen wir aber gleich noch ein bisschen später zu sprechen.
Ja, aus dem, was du gesagt hast, Barbara, geht schon hervor, dass dieses Elend mit Fleiß oder Faulheit, also mit der angeblich typischen Lethargie der in südländischen Breiten Lebenden, dass diese Lethargie, dieses ein weit verbreitetes, zynisches Vorurteil, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat. Millionen Menschen in der dritten Welt kämpfen verbissen und ohne Erfolg um ein anständiges Leben. Und diejenigen, die abhauen und als Flüchtlinge in den Slums der großen Städte des Nordens landen, zeugen auch nicht gerade von Lethargie. Sie nehmen Lebensgefahren auf sich, um Arbeit zu finden und werden, wenn sie Glück haben, Glück in diesem Zusammenhang ein komischer Begriff, also wenn sie Glück haben, gnadenlos ausgebeutet, wenn sie Pech haben, wieder zurückgeschickt. Andere verharren tatsächlich an Ort und Stelle in erzwungener Untätigkeit, weil die Trennung von den nötigen Arbeitsmitteln jede lohnende Anstrengung außer Reichweite rückt. Das inspiriert manche selbstgerechten Elendsbegutachter aus unseren Breiten zu dem Zynismus, die Passivität der Menschen, die aus ökonomischer Hilflosigkeit und nicht überwindbarem Elend resultiert, zum Grund des Elends zu erklären nach dem Motto selber schuld. Offenbar halten solche Zyniker das Hungern für eine exotische Form von Bequemlichkeit.
Nun, ich will jetzt mal auf die Staaten zu sprechen kommen. Die Staaten, die in diesen Hungerregionen das Sagen haben. Die unterwerfen ihre Völker dem Zwang des Geldverdienens. Diese Staaten stellen ihr Land und ihre Menschen in den Dienst der heute einzig zeitgemäßen Staatsräson. Sie setzen auf das private Eigentum, sie setzen auf das Kapital und seine Vermehrung, weil sie sich davon dauerhaft Quellen ihrer staatlichen Bereicherung versprechen. Diese Hungerleiderstaaten bieten dem weltweit agierenden Kapital ihre Rohstoffe zur Ausbeutung an, sofern die vorhanden sind. Und wenn das nicht geht, bieten sie ihr Territorium an, was als Landgrabbing bekannt ist, mit dem die auswärtigen Pächter oder Käufer dann machen, was sie wollen. Das Volk wird darauf festgelegt, sich als Arbeitskräfte dafür dienstbar zu machen, dass das im Land angelegte Kapital seinem Eigentümer Profit bringt. Wer nicht zu den wenigen Reichen gehört, für den soll Geld verdienen durch Lohnarbeit der einzige Weg sein, sich einen Lebensunterhalt zu beschaffen. Wie hier im Übrigen auch, doch dazu kommen wir noch später. Ob und in welchem Maß dieser Lebensunterhalt zustande kommt, ist freilich eine andere Frage. Das hängt nicht vom Wunsch des jeweiligen Staates nach möglichst viel Beschäftigung ab und schon gleich gar nicht von dem Bedürfnis der Arbeitssuchenden, Geld zu verdienen. Ob ihnen dazu Gelegenheit geboten wird, entscheiden allein die Berechnungen derer, denen die Produktionsmittel gehören. Sie, also die Produktionsmittelbesitzer, sie lassen mittellose Arme für sich arbeiten, und zwar genau so lange und zu dem Arbeitslohn, wie deren Arbeit ihren Reichtum mehrt. Die wahren sogenannten Arbeitgeber sind heutzutage ohnehin die global disponierenden Konzerne. Sie vergleichen weltweit die Renditen, die sie aus ihrer Kapitalanlage erwarten können, legen ihr Geld vorurteilslos überall nach dem Gesichtspunkt des größten Ertrags an und sortieren genau damit die Welt. Was das für verschiedene Verlaufsformen annehmen kann, dazu jetzt Barbara.
Ja, diese Staaten der dritten Welt, die du gerade angesprochen hast, die versuchen natürlich, auswärtiges Kapital ins Land zu ziehen. Und was sie dafür machen, ist, dass die sich wirklich zu einem einzigen Angebot für dieses auswärtige Kapital herrichten. Indem sie das tun, setzen sie das fort, oder man kann auch sagen, sie setzen es überhaupt erst richtig in Gang, was zuvor die Christel als Zerstörung der herkömmlichen Weisen, sich einen Lebensunterhalt zu verschaffen, skizziert hat. Zum Beispiel, wenn für die Bedürfnisse des auswärtigen Kapitals eine moderne Infrastruktur hochgezogen wird, dann setzt man sich dort total über die Lebensgrundlagen der Bevölkerung hinweg. Oder zum Beispiel, wenn an auswärtige Kapitale oder auch Nationen Land verpachtet oder verkauft wird, dann haben die dort Ansässigen da eben nichts mehr zu suchen und so weiter. Ob und in welchem Umfang der Lebensunterhalt sowohl der Volksmassen als auch der Staaten möglich ist, hängt vollständig davon ab, welche Rechnungen die Eigentümer der Produktionsmittel oder die Besitzer dieses verpachteten oder aufgekauften Landes dann damit anstellen. Was die Christel gerade gesagt hat, so wird vom Kapital, das sich da anlegt, die Welt sortiert. Und diese Sortierung kennt auch jeder. Also es gibt die Länder der sogenannten Vierten Welt, wozu Somalia, Äthiopien und andere gehören. In diesen Ländern findet das international tätige Profitinteresse fast gar nichts Ausnutzbares. In diesen Ländern, also diese sogenannte vierte Welt, existiert deshalb so gut wie gar kein Wirtschaftsleben, keine Produktion des Notwendigen und natürlich dann auch kaum ein Überleben. Aus der Welt des Eigentums, in der alles käuflich ist, aber eben auch gekauft werden muss, aus dieser Welt, also aus dieser Herrschaft des Eigentums, werden allerdings auch solche Weltregionen nicht entlassen. Denn ein paar Dollars kommen dort immer noch zustande und auch dorthin kann man noch Coca-Cola oder Handys verkaufen. Und als Bedingung der Möglichkeit zukünftiger Geschäfte müssen natürlich Grund und Boden und was es sonst noch gibt, Privateigentum sein und bleiben.
Ja, und damit kommen wir zur zweiten Kategorie von Ländern. Solchen, die früher einmal optimistisch Entwicklungsländer genannt wurden. Und da macht sich das Geschäftsinteresse zumeist an speziellen Naturbedingungen fest. Kapital wird investiert in riesige Plantagen für allerlei Agrarprodukte und sogenannte Südfrüchte. Beides jeweils für den Weltmarkt. Es wird investiert in die Ausbeutung von Bodenschätzen oder in die Verwertung landschaftlicher Reize durch die Tourismusindustrie. In allen diesen Fällen weckt nicht die dortige Arbeitskraft das Interesse der internationalen Kapitalisten, sondern eine besondere Naturbedingung. Und abgesehen von den wenigen Leuten, die für Bergbau, Plantagenwirtschaft und die Bedienung der Touristen gebraucht werden, hat das Weltgeschäft für die lokale Bevölkerung schlicht keine Verwendung. Zusammen mit der Bevölkerung in den Ländern der erstgenannten, der sogenannten vierten Welt, bildet sie die absolute Überbevölkerung des Weltkapitalismus. Die lokalen Regierungen vor Ort bekommen von ihren mächtigen Partnern im Norden dabei die Aufgabe zugewiesen, ihre verelendeten Volksmassen in nationalen Elendsrevier einzusperren. Das heißt, sie daran zu hindern, einfach in den Norden auszuwandern und den dortigen Sozialverwaltungen zur Last zu fallen. In einer weiteren Klasse von Ländern, den sogenannten Schwellenländern, entdecken die internationalen Konzerne dann durchaus Teile des Volkes als billige Arbeitskraft, die sie zusätzlich zu der in den Metropolen oder auch statt ihrer ausbeuten. Die Multis lagern Teile ihrer Produktion in diese Billiglohnländer aus, exportieren Arbeitstempo und Produktivität, die sie im Stammland aus ihren Leuten herausholen, zahlen dafür aber nur die ortsüblichen Hungerlöhne. Genau auf diese Benutzung setzen die armen Entwicklungsländer, um ihre eigene staatliche Armut zu bekämpfen. Diese Staaten machen ihre Menschen zu einem konkurrenzlosen Billigangebot an das internationale Kapital, schlagen jeden Widerstand gegen die elenden Arbeitsbedingungen nieder und werben mit dieser Dienstleistung um die Anlage auswärtigen Kapitals auf ihrem Territorium. Sollten in solchen Ländern tatsächlich einmal alternative Regierungen an die Macht kommen, die eben nationalen Fortschritt ganz anders verstehen und sich für ihre Bevölkerung eine andere Rolle als die von Billigangeboten ans internationale Kapital vorstellen, dann lässt die Koalition der freiheitlichen Weltmächte nichts unversucht, um derartige soziale Experimente zum Scheitern zu bringen. Notfalls auch per Militärintervention. Aber zurück zur Normalität. Festzuhalten ist, dass trotz aller mit äußerer und innerer Gewalt niedrig gehaltenen Löhne auch in den Schwellenländern nur eine Minderheit regelmäßige und geregelt entlohnte Arbeit findet. Die Mehrheit bildet eben die kapitalistische Reservearmee, die nur in ganz besonderen Wachstumsphasen das Glück hat, einmal eine Weile beschäftigt zu werden. Oder sie ist eben gleich absolute Überbevölkerung, die allerdings allemal als ein Druckmittel zur Senkung des Lohns der Beschäftigten funktioniert.
Ist richtig. Aus dieser Abhängigkeit vom weltweiten Wirken des globalisierten Kapitals sind tatsächlich die Staaten der Dritten Welt nie herausgekommen. Ich wollte gerade sagen, sie sind nie herausgekommen, trotz jahrzehntelanger Entwicklungshilfe, aber man könnte ja vielleicht auch mal sagen, vielleicht auch wegen jahrzehntelanger Entwicklungshilfe, weil das ist ja eine ziemlich beschönigende Weise, das, was die erste Welt, also die Industrieländer in diesen Entwicklungshilfeprogrammen mit den Ländern gemacht haben, das sozusagen als Hilfe zur richtigen Entwicklung dieser Länder misszuverstehen. Es hat schon mehr mit dem zu tun, was wir vorhin gesagt haben, wie diese Länder eben für das globalisierte Kapital nutzbar gemacht werden. Und also anstatt, es ist nur konsequent, dass anstatt irgendwie, dass irgendetwas zum Besseren für die Leute dort wird oder irgendwie weniger Hunger in diesen Weltteilen entsteht, sieht die Entwicklung, das kann man jetzt besichtigen, nämlich in vielen Fällen so aus, dass aus diesen Ländern mittlerweile sogenannte Failed States geworden sind, also komplett gescheiterte Staaten. Das wäre vielleicht die aktualisierte Bedeutung dieses beschönigenden Ausdrucks Entwicklungsländer. Überall sind die zur Lohnarbeit gezwungenen Massen nämlich vom Land in die Städte gewandert, und zwar weil sie auf dem Land eben keinerlei Auskommen mehr hatten. Überall versammeln sie sich in diesen Städten der Dritten Welt in riesigen Slums und sind schon allein dadurch ein einziges Zeugnis davon, dass der Bedarf an Arbeit, die dem Kapital ein Lohn wert ist, überhaupt nicht zum Geldbedarf der Bevölkerung dort unten passt. So leben diese Massen von den kleinen Krümeln, die bei der kapitalistischen Benutzung ihres Landes nebenbei abfallen. Und das sind sehr wenige Krümel. Abgesehen von den wenigen, die für die paar profitablen Firmen gebraucht werden, ist der Großteil der lokalen Bevölkerung dafür nicht nötig. Und vom Standpunkt des weltweiten Geschäfts, ebenso wie vom Standpunkt ihrer Regierung, schlicht und einfach überflüssig. Millionen von Leuten landen auf diese Weise in der absoluten Überbevölkerung des Weltkapitalismus, wie es ja auch der Uwe gerade schon ausgedrückt hat. Sie sind also, das muss man wirklich mal so brutal sagen, vom Standpunkt des Kapitals aus gesehen, überflüssiges Menschenmaterial. Also verhungern sie auch. Die Wirtschaftsweise, die sie kaputt macht, geht aus von den Zentren des globalen Kapitalismus, von den sogenannten Industrieländern. In diesen Ländern wird mit den Lohnabhängigen grundsätzlich auch nicht anders umgesprungen. Auch hier, also in diesen entwickelten Ländern, in den Industrieländern, ist ständig ein Teil der Arbeiter ohne Beschäftigung. Und daher vom Abstieg ins Elend bedroht oder betroffen. Jährliche Armutsberichte dokumentieren die Normalität von Armut. Sie gehört also auch in den reichen Ländern nicht nur in Ausnahmefällen dazu. Als ständige Drohung ist die Armut Grundlage für diszipliniertes Arbeiten der Beschäftigung, der Beschäftigten, also eine Produktivkraft für die Wirtschaft. Auch in den öffentlichen Debatten bestätigen Politiker, Wirtschaftsführer und andere Fachleute, wie wichtig es für eine kapitalistische Marktwirtschaft ist, dass die Versorgung des lohnarbeitenden Volkes mit Geld möglichst knapp gehalten wird. Gerade eine Export-Weltmeisterwirtschaft braucht unbedingt niedrige Löhne. Lohnerhöhungen kommen eigentlich in keiner Konjunkturphase in Frage. Sozialausgaben des Staates sind immer zu hoch. So wird mitgeteilt, dass auch der Reichtum der erfolgreichen Staaten auf der Armut der Bevölkerung beruht, die außer ihrer Arbeitskraft sonst nichts hat. Ihr Leben mag relativ besser sein im Vergleich zu den verhungernden Wüstenbewohnern. Aber das kann einen nun wirklich nicht versöhnen mit dem brutalen Umgang von Staaten und Kapitalen mit den noch ärmeren weltweit.
Jetzt gegen Schluss noch ein Wort zu den kritischen Menschen hierzulande, die sich ja auch so ihre Gedanken über die Ursachen der Armut in den Entwicklungsländern der Dritten Welt machen. Diese Kritiker sollten mal darauf achten, was genau sie sich erklären wollen. Wollen sie wissen, was der Grund für die Armut ist, oder interessieren sie sich dafür, warum in der Dritten Welt so eine extreme Armut herrscht? Im zweiten Fall gilt das Übermaß der Armut als kritikwürdiger Skandal. Und der Grund, der gesucht wird, ist einer für eine Abweichung von einem Normalmaß. Diese Fassung der Frage ist beliebt bei Solidaritätsbewegungen, bei Anti-Globalisierungsgruppen, sowie bei den christlichen Kirchen mit ihren Kollekten wie Brot für die Welt und so weiter und so fort. Tatsächlich ist der Unterschied in Gesundheit, Lebenserwartung und Lebensstandard ja unübersehbar. Die Leute in der Dritten Welt verhungern. Die hier in der ersten Welt sehen ihnen dabei am Farbfernseher zu und freuen sich, dass es ihnen gut geht. Vergleichsweise wenigstens. Manche Lohnarbeiter des Nordens, die können sich sogar Reisen in die Reviere der malerischen Armut leisten und sich mit ihrem Urlaubsgeld dort wie Herren aufführen. Dennoch ändert das nichts an ihrer ökonomischen Stellung. Und die teilen sie mit den Armen dieser Welt, von denen sie sich im Urlaub bedienen lassen. Ihr Unterschied, also derjenige zwischen den hiesigen Lohnarbeitern und den Armen der Dritten Welt, ihr Unterschied entsteht auf Basis ihrer Gleichheit. Beide können nur leben, wenn sie fürs Kapital nützlich sind. Deshalb verdienen die einen Lohn, mit dem sie recht und schlecht auskommen, und deshalb verhungern die anderen. Wer allerdings das Übermaß der Armut in der Dritten Welt für den eigentlichen Skandal hält, der kommt in ein ganz anderes Fahrwasser. Ein Kritiker dieses Kalibers vergleicht die Lage der Opfer des Kapitals miteinander und findet den Unterschied zwischen Nord und Süd ungerecht. In diesem Vergleich erscheint der Lohnarbeiter der ersten Welt als reich, reich gegenüber der absoluten Armut der Dritten Welt. Der Protest, der vom Vergleich lebt und Ausgleich fordert, gerät sehr bescheiden. Er versteht den Lebensstandard hiesiger Lohnarbeiter als einen echten Luxus, weswegen man hier was für Afrika spenden soll, statt womöglich für sich selber mehr Lohn zu fordern. Den Armen im Süden, denen die Solidarität der Menschenfreunde gilt, wünscht man ein bescheidenes Auskommen, Nahrungsmittel zum Überleben und sauberes Trinkwasser, das reicht schon. Der Vergleich der Lebenslagen von Menschen, die hier wie dort vom globalen Kapital abhängig sind, legt immer den bescheidenen Maßstab des Zurechtkommens an. Und das in dieser Welt des Reichtums, in der es von allem genug und mehr als genug gibt.
Tatsächlich ist es also immer dasselbe. Der Kapitalismus macht die Menschen unfähig, für ihr Leben selbst zu sorgen. Er zwingt alle, ihre Chancen darin zu suchen, sich dem Kapital dienstbar zu machen. Während die Freunde der sozialen Gerechtigkeit die Lebensverhältnisse unter dem Kapital hier und dort, also eben in der ersten und in anderen Welten, vergleichen, vergleicht das Kapital die Leistung und die Billigkeit der Völker ganz praktisch. Soll heißen, er spielt sie gegeneinander aus. Und an diesem Ausspielen, aus diesem praktischen Vergleich derjenigen, auf die es ankommt hier in der Welt, leider, das Kapital, daran kann man merken, dass die Armut weltweit den gleichen Grund hat.
Und das ist das, was du am Anfang mal gesagt hast, die weltweite Herrschaft des Kapitals. Ja, so ist es. Gut, also ihr hört Forum Gegenstandpunkt, eine politische Sendung von Radio X. Wir haben jetzt den ersten Teil unserer heutigen Sendung damit abgeschlossen. Es geht aber gleich weiter, sonst wird uns die Zeit zu knapp. Also wir haben jetzt einiges über den Grund der Armut ausgeführt, dabei jetzt im ersten Teil besonders über die Armut der Entwicklungsländer, also der Drittweltstaaten, gesprochen, aber auch, was der gemeinsame Grund für die Armut hier und dort ist. Und zu diesem letzten Punkt, also das auch hierzulande natürlich in den reichen Ländern viel Armut gibt, auch das, damit sagen wir nichts Neues. Da wollen wir jetzt noch einen kleinen Beitrag dazu bringen, weil es gibt ein neues Phänomen bei uns, beziehungsweise die Ministerin für Arbeit und Soziales, Frau von der Leyen, hat vor kurzem eine neue soziale Frage hierzulande entdeckt, um die sie sich mit ihrem Amt dringend kümmern müsse. Und das ist die hierzulande immer weiter wachsende Altersarmut. Also jetzt noch ein paar Ausführungen zur Altersarmut, woher sie kommt und was die Regierung dagegen unternehmen will. Im Herbst dieses Jahres jedenfalls hat die Frau von der Leyen mit den zuständigen Abgeordneten, Sozialverbänden und Experten einen sogenannten Regierungsdialog Rente eröffnet, in dem über Konzepte zur Bekämpfung der Altersarmut beraten wird. Als Maßnahme zur Bekämpfung dieses, wie sie sagt, unwürdigen und ungerechten Missstands ist an einen staatlichen Zuschuss zu Kleinstrenten gedacht. Und da ist ein rasant wachsender Bedarf zu erwarten. Bereits im Jahr 2013 soll es bis zu 20.000 zuschussbedürftige Kleinstrentenempfänger geben. Danach werde dann die Zahl der Zuschussrentner schnell bis auf 100.000 ansteigen und im Jahr 2035 sei mit ca. 1 Million altersarmer Kleinstrentner zu rechnen. Während die Versicherten ihre Rentenbeiträge entrichten und mal mehr, mal weniger sorglos oder sorgenvoll der Rente entgegenaltern, geht also die deutsche Arbeits- und Sozialministerin schon heute von der Gewissheit aus, dass sehr viele von ihnen, wenn es mal soweit ist, sehr arm sein werden. Kein Wunder, sie hat das alles ja auch herbeiregiert. Wenn die Ministerin jetzt für die nähere und weitere Zukunft Korrekturbedarf bei den Renten feststellt, dann hat das allerdings weder etwas mit Selbstkritik zu tun, noch wird die Sozialministerin von aufgebrachten Rentnern zum Handeln gedrängt. Also auch die Korrektur dieses Zustandes liegt ganz exklusiv in der Hand der Regierung, ganz unbehelligt von irgendwelchen zukünftigen oder gegenwärtigen Rentnern.
Die Altersarmut, die es im reichen Deutschland schon lange gibt und die sich jetzt und in Zukunft drastisch auszuweiten verspricht, diese Altersarmut ist das zwangsläufige Resultat einer politisch gewollten Konstruktion. Es geht so. Die Rentenversicherung ist hierzulande bekanntlich nach dem berühmten Umlageverfahren konstruiert, das seit 1957 in Deutschland gilt. Nach diesem Prinzip ist die Versorgung der alten, ausrangierten Arbeitnehmer in doppelter Weise an den Lohn geknüpft. Erstens ist die Höhe der Renten an den Gesamtlohn geknüpft, den die aktiven Teile des versicherten Kollektivs jeweils verdienen, also die heutzutage arbeiten. Und zweitens ist die Höhe der Rente gebunden an den individuellen Lohn, den der Versicherte während seines Arbeitslebens verdient hat. Nach diesem seit 1957 bestehenden Umlageverfahren werden die Renten direkt aus Beiträgen finanziert, die die aktiven Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und so als ein staatlicher und auch stattlicher Abzug an der Quelle. Und diese erwerben ihrerseits, also die Erwerbstätigen, mit ihren Beiträgen einen Anspruch auf Rente im Alter. Das Umlageverfahren macht die für die Renten zur Verfügung stehende Finanzmasse abhängig von der Summe der im Land jeweils aktuell erarbeiteten und bezahlten Löhne. Und das ist eine sehr flexible Größe. So teilen die Rentner auch im Alter das Schicksal der lohnabhängigen Klasse, der sie während ihrer aktiven Jahre angehört haben. Das soll so viel heißen, dass auch die ausgedienten Alten noch alle Auswirkungen der kapitalistischen Konjunkturen auf Löhne und Arbeitslosenziffern, das spüren die. Auch die. Generationenvertrag nennen Politiker diese Verknüpfung von Lohn und Rente gerne. Ein Ausdruck, der nicht nur der Beschönigung dieses politisch eingerichteten Zwangsverhältnisses dieser Kollektivhaftung dient, sondern der bei jeder sich bietenden Gelegenheit auch zur moralischen Erpressung der Rentner eingesetzt wird. Ein Arbeitnehmer müsse einen ganzen Berg von Rentnern ernähren und die Alten würden die Jungen ausbeuten, da sie schließlich auf deren Kosten leben.
Dieses Rentenumlageverfahren hat seinen politischen Konstrukteuren in den frühen Jahren der Bundesrepublik Deutschland prima gepasst. Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg und zu Zeiten des deutschen Wiederaufstiegs als Wirtschaftswunderland, damals stand eine vollbeschäftigte Arbeitnehmerschaft einer vom Krieg noch total dezimierten Rentnermannschaft gegenüber. In diesen Jahren haben die Einnahmen der Rentenkasse stets ihre Auszahlungspflichten bei weitem überstiegen, sodass die Regierungen in den damaligen Zeiten über massig Überschüsse aus der Rentenkasse verfügten, die in den Staatshaushalt eingingen und mit denen sie jede Menge versicherungsfremde Ausgaben für alle möglichen anderen Posten des Staatshaushaltes tätigen konnten. Dieses Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben hat sich aber mittlerweile seit 2-3 Jahrzehnten komplett ins Gegenteil verkehrt. Die Zahl der Rentenberechtigten ist kontinuierlich gestiegen und steigt weiter, während die Zahl der Einzahler, also der aktiven Arbeitskräfte, kontinuierlich gesunken ist und auch noch weiter sinkt. Den erworbenen Rechtsansprüchen der Versicherten wird die Regierung dadurch gerecht, dass sie das Missverhältnis der beiden Seiten des Umlagesystems jährlich neu ausgleicht. Erstens, durch Senkungen bzw. Erhöhungen der Rentenbeiträge, also der Lohnprozente, die die versicherungspflichtigen Beschäftigten an die Rentenkasse abzuführen haben. Zweitens, letztendlich durch die Senkung des Geldwerts der von den Versicherten erworbenen Entgeltpunkte. Wir ersparen das jetzt hier auf die Berechnung von der Renten näher einzugehen. Das ist in der Tat ein Thema für sich. Wir kommen lieber zum dritten Punkt, nämlich das verbleibende Missverhältnis, und das ist immer noch da, das verbleibende Missverhältnis zwischen Ein- und Auszahlung wird aus Mitteln des Staatshaushalts ausgeglichen. Und dieser letzte Posten, das sind gegenwärtig ca. 80 Milliarden Euro pro Jahr, die der Staat zuschießt, das heißt etwa ein Drittel der Rentenausgaben. Und dafür hat er seine Gründe. Einerseits wird diese Bezuschussung als Ausgleich für versicherungsfremde Leistungen geführt, die der Staat der Rentenkasse immer noch aufbürdet. Zum anderen dient die partielle Steuerfinanzierung der Rente dazu, den Unternehmen die berüchtigten Lohnnebenkosten zu ersparen, beziehungsweise sie wenigstens der Höhe nach zu beschränken, um die Arbeit für die deutsche Wirtschaft rentabler und den nationalen Standort konkurrenzfähiger zu machen. Denn Beitragssteigerungen, die von den Arbeitgebern mitbezahlt werden müssten und insoweit die Löhne verteuern, die sind in Deutschland schon lange ein Tabu. Und es gibt seit etlichen Jahren nur noch einseitige Beitragserhöhungen bei der Renten- und Sozialversicherung, die voll zu Lasten der Arbeitnehmer geht, ohne Beteiligung der Arbeitgeber.
Ja, Uwe, mit dem üblichen Auf und Ab in der Wirtschaft, mit den kurzfristigen Schwankungen der Konjunktur hat das insgesamt wachsende Missverhältnis zwischen dem Beitragsaufkommen und den Rentenansprüchen in den letzten 10 Jahrzehnten definitiv nichts zu tun. Gründe dafür sind sogenannte langfristige Trends. Einerseits die hohen Arbeitslosenzahlen, die anzeigen, wie sehr das Kapital bezahlte Arbeit wegrationalisiert und die verbliebene Arbeit für sich effektiviert hat. Zu den Arbeitslosen kommt hinzu, bei den weiterhin beschäftigten Arbeitskräften die Flexibilisierung ihrer Arbeitszeit und ihr Arbeitseinkommen, also die Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse mit Zeitarbeit und Leiharbeit, sowie das immer weiter wachsende deutsche Niedriglohnsegment. Das hat auf der anderen Seite die Gewerkschaften ausgerechnet zu Lohnzurückhaltung animiert. Lohnzurückhaltung zugunsten von Kapitalwachstum und nationaler Größe. Zusammen haben diese Faktoren den Lohn und damit auch die aus ihm gezahlten individuellen Rentenbeiträge massiv gesenkt. Und dazu kommt noch, der Staat selbst schmälert die Finanzmasse der Rentenversicherung, wenn er seiner Arbeitsagentur erlaubt, für Millionen ALG-2-Empfänger, also Hartz-IVler, nicht mehr nur den mickrigen, auf die Höhe der Sozialhilfe berechneten Beitrag an die Rentenkassen zu überweisen, sondern auch davon nur die Hälfte.
Das Durchschnittseinkommen mit der Durchschnittsrente ist die eine Sache. Eine andere Sache ist die individuelle Rente. Und da erreichen immer weniger Arbeitnehmer die auf das jeweilige Einkommen bezogene Vollrente. Das liegt wiederum an der grundlegenden Veränderung der Arbeitsverhältnisse. Was es nämlich hierzulande immer weniger gibt, das sind ordentlich entlohnte, kontinuierliche und sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Praktische Konsequenz? Das führt dann auch in der Rentenversicherung zu sinkendem Beitragsaufkommen. Und dadurch sinkt das allgemeine Rentenniveau. Dieselbe Ursache zerstört die Kontinuität des Geldverdienens und der Beitragszahlungen in der individuellen Erwerbsbiografie. Prekäre Formen der Beschäftigung, zeitweiser oder dauerhafter Niedriglohn mit und ohne Versicherungspflicht, Phasen der Arbeitslosigkeit, der Teilzeitbeschäftigung und so weiter. Diese Beschäftigungsformen sorgen dafür, dass sogar das abgesenkte Rentenniveau für viele zum unerreichbaren Ideal wird. Viele Versicherte können in ihrem Arbeitsleben nicht genug sogenannte Entgeltpunkte für die Rente sammeln, sodass sie trotz Arbeit und Beitragszahlung im Alter eine gesetzliche Rente beziehen, die unter dem Niveau der staatlichen Grundsicherung liegt. Das sind gegenwärtig zwischen 380 und 660 Euro. Konsequenz: laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Jahr 2010, da heißt es, immer mehr alte und kranke Menschen sind auf staatliche Sozialleistungen angewiesen.
Ja, das und nur das ist der Missstand, wegen dem die Arbeitsministerin Frau von der Leyen jetzt zu Taten drängt. Ihr Problem ist nicht, dass die Rentner insgesamt langfristig ärmer werden, auch nicht, dass es massenhaft Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger gibt, die auch im Alter von nichts als Hartz IV leben müssen. Aber dass Leute, die mehr oder weniger regelmäßig gearbeitet und Rentenbeiträge gezahlt haben, im Alter nicht besser dastehen als Dauerarbeitslose, das geht gar nicht. Nach Auffassung der Ministerin. Das ist ihr Gerechtigkeitsverständnis. Nicht die Armut ist unerträglich. Unerträglich ist, dass das hochwürdige Prinzip der Leistungsgerechtigkeit, die ja unser Wirtschaftssystem auszeichnen soll, Schaden nimmt. Frau von der Leyen kann nach eigenem Bekunden niemandem vermitteln, warum jemand, der lebenslang gearbeitet hat, im Alter genauso viel bekommt wie jemand, der jahrelang von der staatlichen Grundsicherung gelebt hat. Naja, wer das Problem so sieht, der hat auch schon die billige Lösung parat. Mit ein paar Euro mehr für die, die immer gearbeitet haben, ist zwar kein Betroffener seine Sorgen los, aber der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Ansonsten ist Frau von der Leyen mit dem Rentensystem, das die Alterseinkünfte von zwei Seiten her nach unten reformiert, ganz zufrieden. Ich zitiere sie: Unser Rentensystem ist im Grundsatz fest aufgestellt, doch es haben sich auch einige Schwachstellen gezeigt, an denen wir besser werden müssen. So von der Leyen.
Ja, und die von ihr identifizierten unwürdigen Zustände sind beseitigt, die sogenannte Gerechtigkeitslücke geschlossen, sobald die Minirenten der Geringverdiener mit einem steuerfinanzierten Zuschuss auf 850 Euro aufgestockt, also um knapp 200 Euro über die Grundsicherung gehoben werden. Dem Alterswohlstand der Zuschussrentner steht nichts mehr im Wege, wenn sie vier Bedingungen erfüllen, die Frau von der Leyen vor diese staatliche Gunst setzt. Sie verlangt erstens 45 Jahre Mitgliedschaft in der Rentenversicherung, dazu zählen auch Schuljahre ab dem 17. Lebensjahr, Ausbildungs-, Studien- und Krankheitszeiten sowie Phasen der Arbeitslosigkeit. Von den 45 Jahren müssen wenigstens 30, das wird später noch auf 35 aufgestockt, 30 bis 35 versicherungspflichtige oder angerechnete Beitragsjahre sein. Die dritte Bedingung: Drittens müssen darüber hinaus private Sparanstrengungen fürs Alter vorliegen, etwa ein Riester-Rentensparplan. Und viertens darf kein Lebenspartner vorhanden sein, der finanziell besser dasteht und für den Unterhalt des Minirentners in Haftung genommen werden kann. Diese vier Bedingungen sorgen dafür, dass die staatlichen Ausgaben für diesen Zuwachs an Gerechtigkeit sehr begrenzt und die Zahl der Begünstigten klein bleibt. Einige 10.000 unter den Millionen Kleinrentnern werden es sein. Der Ministerin kommt es weniger darauf an, deren Armut zu lindern, als auf ihre erzieherische Botschaft von der Leistungsgerechtigkeit des Rentensystems. Und das sagt sie ihrem Publikum auch. Die Botschaft der Reform müsse sein, dass Arbeit sich lohne und private Vorsorge sich in diesem Fall zusätzlich auszahle. Auch Klein- und Kleinstverdiener haben jede Arbeit anzunehmen und daraus Versicherungsbeiträge abzudrücken, auch wenn sich das für sie nun wirklich nicht lohnt. Auch und erst recht Leute, die es sich gar nicht leisten können, aus ihrem Hungerlohn noch eine private Rentenversicherung zu bezahlen und denen ein Riester-Vertrag die erworbene, unter der Grundsicherung liegende mickrige Rente auch gar nicht aufbessert. Auch diese sollen riestern, um der Staatskasse mit ihrer Not so wenig wie möglich zur Last zu fallen. Dafür gibt es die Zuschussrente. Sie gewährt einigen einen und in der Tat irgendeinen Unterschied zum Sozialhilfeniveau. Schon ein Euro über diesem Niveau macht das Arbeiten und Sparen nach Auffassung der Sozialministerin voll lohnend.
Ja, bleibt zum Schluss die Frage: Und die Betroffenen, was hört man von denen? Die arbeiten und bezahlen Beiträge. Und die arbeiten ja bekanntlich für ihre Rente mittlerweile nicht nur bis zum 65. Lebensjahr, sondern die Regierung hat ja das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre hinaufgesetzt, sodass die Rentner erstens mehr einzahlen, zweitens bis zu ihrem Tod nur kürzer, also insgesamt weniger Rente beziehen und praktisch damit rechnen müssen, dass die Verlängerung ihrer Lebensarbeitszeit in der Regel direkt als Verminderung der Monatsrente sich geltend macht. Denn schließlich bleibt kaum ein Arbeitnehmer aus Gründen der Gesundheit oder der betrieblichen Personalpolitik bis zum gesetzlichen Verrentenszeitpunkt mit 67 Jahren beschäftigt. und deshalb muss jeder nach dieser Gesetzgebung für jeden Monat des früheren Renteneintritts saftige Abschläge auf seine Rente in Kauf nehmen. Also die Betroffenen arbeiten künftig eben bis 67, zahlen ihre Beiträge und lassen sich von der Regierung vorrechnen, dass ihr Alter ziemlich beschissen sein wird. Die Regierung erklärt ihnen, dass für sie leider nicht mehr Geld da sein wird, weil sie nicht schnell genug sterben. Und die aktive Generation im Verhältnis zu ihnen schrumpft. Und natürlich, weil die allgemeine Lohnentwicklung mehr Rente nicht hergibt. Dem heutigen oder künftigen Rentner macht die Ministerin klar, ja, sie macht ihm quasi klar, ohne es so auszusprechen, sie macht ihm klar, dass er da ein Klassenschicksal teilt. Also, dass der Lohn der ganzen Arbeiterklasse insgesamt über seine Versorgung im Alter entscheidet und dass dieser Gesamtlohn für ein Leben auf dem bisherigen Niveau auf jeden Fall nicht mehr reicht. Die Konsequenz, die die Betroffenen daraus ziehen sollen, buchstabiert die Ministerin ihnen auch vor. Die heißt nämlich, sie sollen individuell vorsorgen. Das ist jedenfalls die systemkonforme Konsequenz, die man daraus ziehen soll. Wenn das Geld schon nicht reicht, soll man halt sparen. Denn eines geht wirklich nicht, dass die Leute die Rente und den Lohn einmal als Klassenfrage angehen. Also die Unbezahlbarkeit einer ordentlichen Altersversorgung als eine Sache betrachten und behandeln, die sich am Lohn entscheidet.